ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Stuttgart hat der erste Prozess gegen die sogenannte Reichsbürgergruppe um Heinrich Prinz Reuß begonnen. Die neun Angeklagten sollen den militärischen Arm der Gruppe gebildet haben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen vor, als terroristische Vereinigung einen gewaltsamen Umsturz geplant zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung waren zwei Polizisten durch Schüsse verletzt worden. Gegen die politischen Anführer sind zwei weitere Prozesse geplant.
Großer Andrang heute früh vor dem Gericht in Stuttgart-Stammheim und hohe Sicherheitsstufe. Neun mutmaßliche Mitglieder einer terroristischen Vereinigung, die einen gewaltsamen Umsturz geplant haben soll, werden in den Gerichtssaal gebracht. Rückblick. Im Dezember 2022 hatte die Bundesanwaltschaft 25 Männer und Frauen verhaften lassen. Unter ihnen der mögliche Kopf der Gruppe, Prinz Reuß. Er wird ab Ende Mai in einem separaten Prozess in Frankfurt am Main vor Gericht stehen. Eine gewaltsame Erstürmung des Bundestages soll Plan der Gruppe gewesen sein. Die Stuttgarter Angeklagten sollen zum militärischen Arm der Gruppe gehört und sich an der Gründung sogenannter Heimatschutzkompanien beteiligt haben.
Diesen bewaffneten Einheiten kam die Aufgabe zu, auf regionaler Ebene den Umsturz mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Hierzu sollten insbesondere lokale Repräsentanten der bestehenden staatlichen Ordnung beseitigt werden im Rahmen sogenannter Säuberungsaktionen. Dies schloss deren Tötung mit ein.
Fast 400 Schusswaffen habe die Gruppe gehabt. Einem Angeklagten wird auch versuchter Mord vorgeworfen. Er soll bei der Durchsuchung seiner Wohnung auf Polizisten geschossen haben.
Ich nehme die sehr ernst, weil wir sehen, dass ja bei Durchsuchungsmaßnahmen betreffend dieses Terrorvorwurfs wurden ja zwei Polizeibeamte verletzt, weil sie gleich geschossen haben. Sie sind bewaffnet, Reichsbürger, und das macht sie so gefährlich.
Im Gerichtssaal haben einige Verteidiger die Vorwürfe heute bestritten. Außerdem kritisieren sie die Aufteilung des Falls in drei Prozesse.
Dass ein Verfahren gegen eine mutmaßliche terroristische Vereinigung auf drei Gerichtsprozesse aufgeteilt wird, gab es noch nie. Schon daran erkennt man die besondere Dimension dieses Verfahrens. Nach dem Auftakt heute hier in Stuttgart-Stammheim folgen dann im Mai Frankfurt und im Juni München. Inhaltlich und organisatorisch werden diese drei Gerichtsprozesse für alle Beteiligten eine riesige Herausforderung.
Eine Kundgebung von Islamisten in Hamburg hat eine Diskussion darüber ausgelöst, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen. Am Samstag hatten etwa 1000 Menschen gegen islamkritische Medienberichte demonstriert und auf Schildern das Kalifat als Lösung bezeichnet, also einen allein nach religiösen Grundsätzen organisierten Staat. Der Organisator der Demonstration steht einer islamistischen Gruppe nahe, die als gesichert extremistisch gilt.
Eine von Islamisten organisierte Demonstration mitten in Hamburg. Kalifat ist die Lösung und Fake News steht auf Plakaten. Mehr als 1000 Menschen haben am Samstag protestiert gegen eine angeblich islamfeindliche Politik und Medienberichterstattung. Bundesinnenministerin Faeser spricht von unsäglichen Bildern und...
Was da zum Teil gerufen wird, ist völlig inakzeptabel. Und ich will das nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wer den Kalifat in Deutschland ausrufen möchte, der hat hier kein Zuhause und keine Zukunft.
Ich glaube, dass wir deshalb auch genau schauen müssen, was jetzt konkret aus den Dingen, die wir dort gesehen haben, für Konsequenzen zu ziehen sind.
Der Veranstalter der Kundgebung steht nach Informationen des Hamburger Verfassungsschutzes der Gruppierung Muslim Interaktiv nahe, die als gesichert extremistisch eingestuft ist. Im Gespräch mit dem ARD-Nachrichtensender Tagesschau 24 ordnet Islamismus-Experte Güvercin die Gruppierung ein.
Das sind vor allem junge Männer, die hier geboren, hier aufgewachsen sind, hier sozialisiert wurden, hier in die Schulen gegangen sind. Also da kommen wir mit Forderungen nach Abschiebung alleine nicht wirklich weiter, sondern das ist schon ein komplexeres Problem, wo wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen sehr klare politische Maßnahmen brauchen.
Aber warum wurde eine solche Demonstration überhaupt erst erlaubt?
Für ein Verbot, was immer nur Ultima Ratio sein kann, braucht man die auf Tatsachen gestützte Annahme, dass insgesamt diese Versammlung einen unfriedlichen Verlauf nehmen wird. Das war hier nicht der Fall.
Allerdings will die Staatsanwaltschaft nun prüfen, ob auf der Demonstration Plakate mit verbotenen Inhalten gezeigt wurden.
Westliche und arabische Spitzenpolitiker haben einen neuen Versuch gestartet, eine Feuerpause zwischen Israels Armee und der Terrororganisation Hamas auszuhandeln. Zu den Gesprächen im saudischen Riad war unter anderem US-Außenminister Blinken gereist. Es liege ein israelischer Vorschlag mit Bedingungen für eine Waffenruhe vor, hieß es von mehreren Teilnehmern. Sie riefen die Hamas dazu auf, das Angebot zeitnah zu akzeptieren.
Riad heute Morgen. US-Außenminister Blinken landet in der saudischen Hauptstadt. Auf dem Programm Austausch mit Kollegen aus der Region und westlichen Partnern. Beim Treffen des Weltwirtschaftsforums geht es auch um Politik, den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Ein Angebot der Israelis liege vor, sagt der britische Außenminister. 40 Tage Waffenruhe und die Freilassung von möglicherweise tausenden palästinensischen Häftlingen. Im Gegenzug die Freilassung möglichst vieler israelischer Geiseln. Ich hoffe, die Hamas wird diesen Deal akzeptieren und ganz offen gesagt, der Druck und die Augen der Welt sollten auf der Hamas liegen, den Deal anzunehmen. Das würde ein Ende der Kämpfe bringen, das wir alle sehen wollen. Noch gibt es keine Waffenruhe im Gazastreifen. Aufnahmen aus der Stadt Rafah von heute. Palästinenser betrauern den Tod von Angehörigen und Freunden, offenbar Opfer israelischer Luftangriffe der vergangenen Nacht. Israels Armee hatte angekündigt, auch das unmittelbare Grenzgebiet zu Ägypten einnehmen zu wollen, um die Hamas nachhaltig zu schwächen. Doch dort drängen sich Hunderttausende Zivilisten. Die Menschen, die hier gestorben sind, waren Vertriebene aus der Stadt Khan Yunis, die hier in Rafah Schutz gesucht haben. Aber auch hier gibt es keine Sicherheit. Das ganze Gebäude hier ist zerstört. 10 Menschen sind gestorben. Das weitere Schicksal der Menschen in Rafah, es wird auch in Kairo verhandelt. In Ägyptens Hauptstadt soll eine Hamas-Delegation eingetroffen sein, zu Gesprächen über eine Waffenruhe und die Freilassung israelischer Geiseln. Noch ist nicht klar, was am Ende dabei herauskommen wird. Das Misstrauen der Kriegsparteien untereinander ist groß und doch, es ist Bewegung in der Sache. Schon morgen könnte möglicherweise eine israelische Delegation hierher nach Kairo reisen.
Der spanische Ministerpräsident Sanchez bleibt im Amt. Das erklärte er nach 5-tägiger Bedenkzeit, in der er keine öffentlichen Auftritte wahrgenommen und mit seinem Rücktritt gedroht hatte. Hintergrund sind Vorwürfe gegen seine Frau. Eine Organisation, die rechtsextremen Kreisen nahesteht, hatte Anzeige wegen Korruption gegen sie erstattet. Diese scheint haltlos zu sein. Die Staatsanwaltschaft beantragte bereits letzte Woche die Einstellung der Vorermittlungen.
Ein Solo-Auftritt. Allein beantwortet der spanische Ministerpräsident die Frage, die allein er sich gestellt hatte. Nein, kein Rücktritt, aber eine Zäsur. Wir haben zu lange zugelassen, dass in der Politik ungestraft mit schmutzigen Mitteln gekämpft und der öffentliche Diskurs vergiftet wurde. Mit Methoden, die bis vor einigen Jahren undenkbar waren. Gestern tausende Demonstranten pro Sanchez in Madrid. Eine solche politische Methode sehen auch hier viele in der jüngsten Anzeige gegen seine Ehefrau. Die Auszeit des Ministerpräsidenten hat aber selbst Anhänger irritiert und die konservative Opposition empört. Diese 5 Tage waren noch eine weitere Woche nach diversen Jahren der Peinlichkeit. Rechts und links in Spanien unversöhnlich. Auch das Volk ist polarisiert in 2 Lager. Gründe reichen vom Umgang mit der spanischen Diktatur bis zur Verrohung bei Social Media. Sanchez ist Teil dieser Polarisierung. Mit seinem Diskurs über die Guten und die Bösen, mit seiner gefährlichen Etikettierung seiner Kritiker als Ultrarechts oder als solche, die nicht an die Demokratie glauben, mit all dem trägt er zur angespannten Lage bei. Der Ton im spanischen Parlament scheint immer schärfer zu werden. Die Wähler wünschen sich derweil mehr inhaltliche Debatten.
Nun also kein Rücktritt, aber der heutige Tag wird Spuren in Spaniens Politik hinterlassen, wobei nicht klar ist, welchem Lager Sanchez Volta am Ende nützt. Und wie der Umgang von Rechten und Linken verbessert werden soll, das ließ der spanische Ministerpräsident heute offen.
Nach der Tötung von 2 Ukrainern im bayerischen Murnau ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München. Ein politisches Motiv könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Behörde mit. Die beiden Männer waren am Samstag in einem Einkaufszentrum niedergestochen worden. Kurz darauf wurde ein 57-jähriger Russe verhaftet, der die beiden gekannt haben soll. Nach Angaben der Ermittler waren alle 3 alkoholisiert. Die beiden Opfer waren demnach verletzte Soldaten und zur Reha in Deutschland. Bei einem Besuch in Kiew hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg die Bündnispartner zu schnelleren und größeren Waffenlieferungen an die Ukraine aufgefordert. Das Land sei Russland seit Monaten unterlegen. Gravierende Verzögerungen hätten auf dem Schlachtfeld bereits zu ernsten Konsequenzen geführt, so Stoltenberg. Gleichzeitig dämpfte er die Hoffnungen der Ukraine auf eine baldige Mitgliedschaft in der NATO. In den USA sind mindestens 5 Menschen bei Tornados ums Leben gekommen. Zahlreiche Gebäude wurden schwer beschädigt. Stark betroffen war der Bundesstaat Oklahoma, wo Krankenhäuser mindestens 100 Verletzte meldeten. Laut US-Wetterdienst erreichten die Wirbelstürme hier Geschwindigkeiten von bis zu 218 Kilometern pro Stunde und richteten schwere Verwüstungen an. Mehr als 100 Tornados zogen in den vergangenen Tagen über mehrere Bundesstaaten hinweg. In Ostafrika kämpfen die Menschen weiterhin mit den Folgen heftiger Regenfälle. Nördlich der kenianischen Hauptstadt Nairobi ist durch die Wassermassen ein Damm gebrochen. Die Fluten haben mehrere Häuser mitgerissen. Nach Angaben der Behörden gibt es mindestens 45 Tote. Das Unglück habe viele Opfer im Schlaf überrascht. Als Konsequenz ordnete die kenianische Regierung die Überprüfung aller Dämme und Stauseen an. Eine Woche nach dem Verschwinden des 6-jährigen Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde stellen die Einsatzkräfte ihre aktive Suche ein. Ab morgen werde nur noch konkreten Hinweisen auf den Verbleib des Jungen mit Autismus nachgegangen, teilte ein Polizeisprecher mit. Arian war vergangenen Montag vermutlich selbstständig von zu Hause weggelaufen. Seitdem war die Anteilnahme und Hilfe in der Region groß.
Insgesamt mehr als 2000 Einsatzkräfte haben das Gebiet durchkämmt, haben keinen Stein auf dem anderen gelassen, eine Woche, jeden Tag. Trotzdem fehlt von dem 6-jährigen Arian jede Spur. Der autistische Junge verschwand vor 7 Tagen aus seinem Elternhaus, auf Socken und ohne Jacke. Er kann sich nur schwer ausdrücken, reagiert nicht auf Ansprache. Und so wurde die Suchaktion immer kreativer. Luftballons, die Arian liebt, mit Kameras, Scheinwerfer am Nachthimmel, heute noch die Reiterstaffel.
Vielleicht lockt es Arian an, dass er sich zeigt, wenn er ein Pferd sieht.
Doch auch heute bleibt die Suche erfolglos. So beendet die Polizei am Abend ihren Großeinsatz, setzt stattdessen ein Ermittlungsteam ein, das nur noch bei Hinweisen nach Arian suchen soll.
Wir werden ab morgen hier nicht mehr vor Ort sein. Und das ist für uns eine ganz, ganz schwierige Entscheidung. Heißt nicht, dass wir nicht weitermachen. Natürlich machen wir weiter. Es geht darum, herauszufinden, wo Arian geblieben ist, was aus ihm geworden ist.
Durch seinen Autismus nimmt der 6-Jährige seine Lage immerhin anders wahr als Gleichaltrige, hat wohl keine Ängste.
Das heißt, die Angst vor der Dunkelheit, die Angst vor dem Wald, die Angst vor dem, was sein könnte. Das heißt, er wird auch keine Szenarien entwickeln, die ihm Angst machen. Und das schont die Ressourcen, die er hat.
Auch deshalb will hier niemand die Hoffnung aufgeben.
Ein Lehrer in Ludwigshafen will Interesse für Informatik wecken. Seit 12 Jahren lernen Schülerinnen und Schüler bei ihm, Roboter aus Legosteinen zu bauen und zu programmieren, außerhalb der regulären Unterrichtszeit. Für sein Engagement erhielt Günther Schön nun den Deutschen Lehrkräftepreis. Er ist einer von 10 Preisträgern in der Kategorie Ausgezeichnete Lehrkräfte.
Ganz spielerisch Informatik lernen. Darum geht es bei der Robotik AG unterm Dach des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Ludwigshafen. Hier tüfteln die Schülerinnen und Schüler an selbstfahrenden Robotern aus Legosteinen. Informatiklehrer Günther Schön hat die AG vor 12 Jahren gegründet, leitet sie in seiner Freizeit.
Das mache ich, weil ich denke, dass das genau das Richtige für die Kinder ist. Und so sollte eigentlich Schule sein. Dass nicht ich sage, was die Probleme sind, sondern die Schüler kriegen Probleme und lösen sie selbst und merken dabei, dass sie Mathematik und Physik und andere Dinge brauchen.
Und das mit Erfolg. Die AG aus Ludwigshafen nimmt an internationalen Wettbewerben teil. Die Lego-Roboter bauen und programmieren sie dafür immer wieder neu, sodass sie verschiedene Aufgaben lösen können. 28 Preise haben sie schon abgeräumt, ob in Mannheim oder Rio de Janeiro. Heute eine weitere Urkunde. Die Hereus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband zeichnen Günther Schön für sein Engagement aus. Mehr als 8000 Lehrerinnen und Lehrer waren für den Deutschen Lehrkräftepreis vorgeschlagen worden. In Ludwigshafen freuen sie sich für ihren Coach, wie sie ihn nennen.
Ich finde, er macht alles sehr, sehr gut. Er ist halt sehr, sehr nett. Er macht auch mit uns sehr viel Quatsch. Und man hat eigentlich nichts auszusetzen an ihm.
Einfach ein ausgezeichneter Lehrer, findet nicht nur die Robotik AG.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 30. April.
Zwischen dem Tief über Westeuropa und dem Hoch über Osteuropa strömt wärmere Luft zu uns. Dabei ist doch wieder Sahara-Staub unterwegs. In der Nacht ist es vom Süden und Osten bis zur Mitte locker bewölkt oder klar. Im Westen und Nordwesten örtlich etwas Regen. Morgen am Tag sonniges Wetter, im Westen und Nordwesten teilweise dichtere Wolken, einzelne Schauer, am Nachmittag örtlich Gewitter. In der Nacht 14 bis 5 Grad, am Tag 15 Grad an der Ostsee, 29 Grad in der Lausitz. Am Mittwoch viel Sonne, im Westen und Südwesten am Nachmittag und Abend einzelne Schauer und Gewitter bis 29 Grad. Am Donnerstag im Nordosten weiter Sonne, in der Südwesthälfte Sonne, Wolken, mitunter kräftige Schauer und Gewitter. Am Freitag ist es zunächst im Nordosten noch sonnig, sonst wechselhaftes Wetter.
In den Tagesthemen um 22.25 Uhr mit Jesse Wellmer geht es um die sogenannte Reichsbürgergruppe. Welchen Schaden hätten deren Pläne anrichten können? Und wir stellen Ihnen einen brasilianischen Shootingstar vor, den Künstler Maxwell Alexander. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.